setzen wir das fort. Auserwählt wozu? Epheser 1, Vers 4 sagt, er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Auserwählt zur Heiligkeit und zur Tadellosigkeit. Was ist denn das? Perfektion? Was heißt tadellos zu sein?
Heilig.
Na, das ist ja das Extrawort dazu. Heilig und tadellos. Muss ja was anderes sein.
Tadellos hat was mit einem ausgeführten Auftrag zu tun.
Ja, das ist top, würden wir heute sagen. Hast du super gemacht. Heilig und tadellos vor ihm sein. Das hat also was mit unserem Sein zu tun, mehr als mit unserem Tun. Wir sollen vor ihm sein, das ist aber gleichzeitig eben auch das Tun. Das ist die sprachliche Besonderheit, die den Dienst bezeichnet. Vor jemandem zu stehen heißt dienstbereit sein. So wie man vor einem Geehrteren aufsteht. Es ist ja nicht nur eine Höflichkeitsform, sondern das symbolisiert, dass ich bereit bin, sofort auf seine Anweisung hin mich zu bewegen. Ja, wenn wir vor einer geehrten Person aufstehen, macht ja heute nicht mehr jeder, aber in der Schule wird es zumindest immer noch insofern beigebracht, der Lehrer betritt das Zimmer und die Klasse steht auf, oder? Ja, das bedeutet, ich bin aufmerksam und bereit zu tun, was mir gesagt wird. Das ist der Sinn. Und so wie man aufsteht, zum Beispiel vor einer Frau, wenn die auf mich zukommt, dann heißt es, ich bin bereit, ihr zu dienen. Das wissen manche ja gar nicht mehr, dass es eigentlich normal ist, dass ein Mann aufsteht vor einer Frau, bereit, ihr zu dienen. Das bedeutet auch, ihr Schutz zu geben. Das ist so verbreitet, dass man gefläzt bleibt. Und das überträgt sich dann, wenn man das nicht gelernt hat, natürlich auch auf unsere Haltung Gott gegenüber.
Ja, was willst du? So. Muss ich wirklich?
Das ist eine Haltung, die heute wie eine Pest über vielen Jugendlichen ist. Aufzustehen, das ist also die Bereitschaft, aufmerksam zu sein, dienstbereit zu sein. Und es schadet uns nicht, wenn wir da auch einander helfen und einander dienen, dass wir praktisch bereit sind, aufzustehen, nochmal was zu holen zu Tisch oder was wegzutragen. Eine Beharrung, das frustriert mich immer, wirklich, echt. Ich muss sagen, in eurem Alter, es wäre mir nicht eingefallen, sitzen zu bleiben. Erst recht nicht, wenn noch einer sagt, kann das mal rausgetragen werden. Das brauchte mir niemand mehr zu sagen in dem Alter. Da war ich unterwegs und habe es von mir ausgemacht. Ich verstehe das auch nicht, dass man so penetrant sitzen bleiben muss. Was beweist man sich? Oder dem anderen? Dass ich schon der Älteste bin? Oder dass ich eigentlich derjenige bin, der alle Ehre von anderen kriegt, dass ich bedient werden muss? Echt, das ist ungeziemend. Also zumindest für Gläubiger, das ist aber ungeziemend auch für einen ganz normalen Menschen. Und deswegen bin berufen oder auserwählt, um heilig. Selbstverständlich sein normalerweise für uns. Ist eigentlicherweise auch nicht für alle Gläubigen. Nächste Vers. Und das unterstreicht das nochmal. Kolosser 3, Vers 12. zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzlich aus Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und dann heißt es weiter, legt ab. Oder vorher heißt schon, legt ab. Zorn, Zank und diese Dinge. Aber hier vor allem als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wiederum. Erwählt zur Heiligkeit. Das hat was mit unserem Sein zu tun, mit unserem Charakter, mit unserer Herzenshaltung. Und noch ein dritter Vers, der genau dasselbe besagt. Zweiten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wir haben wiederum das dritte Mal erwählt zur Heiligkeit. Hier, Heiligung des Geistes. Das ist unsere innerste Haltung, unser Sein, unser Ich. Dass das erneuert ist, auf Gott ausgerichtet ist. Und Heiligung bedeutet tatsächlich eben nicht mehr zu jedermanns Verfügung. Da kann nicht mehr jeder Kumpel über mich bestimmen. Da kann nicht mehr jede Anregung getan werden, wie sie um mich herum aufgenommen wird. Da stehe ich Gott zur Verfügung. Das meint Heiligkeit. Gott hat uns dazu erwählt, dass wir uns von anderen unterscheiden. Kurz auf den Punkt gebracht. Und zwar nicht durch unsere Eigenarten, nicht durch unsere peinliche Art, uns zu kleiden oder solche Dinge, womit ja manche Gläubige auffallen, sondern erwählt zu einer einfachen Verfügung vor Gott zu sein und Gelegenheiten zu nutzen, die er uns schafft. Das ist eine ganz zutiefst praktische Sache. Das ist nicht irgendein glänzendes Scheibchen, was über unserem Haupt herumschwebt und was wir immer blitzend halten müssen. Das ist das nüchterne Tun der Gelegenheiten, die Gott vorbereitet hat. Noch von einer Auserwählung lesen wir, und zwar im Jakobusbrief. In Kapitel 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Hier heißt nicht, Gott hat uns auserwählt, um arm zu sein. Dass man das nicht verwechselt. Das wird manches Mal so geglaubt, dass hier stünde, Gott will, dass wir arm sind. Es gibt ja ganze Ordensregeln, die darauf aufbauen, nämlich freiwillig arm zu sein. Das meint es nicht, sondern er hat die Armen auserwählt, um reich zu sein im Glauben und um Erben des Reiches Gottes zu sein. Er hat uns nicht erwählt, um arm zu sein, sondern hat uns erwählt, um reich zu sein. Aber nicht reich an materiellen Gütern, sondern reich im Glauben. Gott hat materiell Arme erwählt, damit sie reich sein, nicht materiell, sondern im Glauben. Und wenn ich mal einen Tipp geben darf, ihr Lieben, sucht euch solche Leute. Sucht euch Leute als Freunde, die reich im Glauben sind. Und versucht von denen zu lernen. Die meisten geben bestimmt gerne das weiter, wie sie zu diesem Reichtum gekommen sind. Denn auch geistlicher Reichtum wird ja erworben. muss man in Besitz nehmen, wenn wir das auch erben. Das ist ja nun nicht, dass wir das durch unsere Anstrengung oder durch unser Beten oder sowas kriegen. Ja? Manche sind ja der irrigen Meinung, wenn sie eine bestimmte fromme Leistung bringen, dann kommt das entsprechende Äquivalent an geistlichem Reichtum dabei raus. Also wenn man mindestens eine Stunde betet am Tag oder am besten 24 Stunden oder so, nutzt solche nüchternen Sachen. Also ich sage mal, ehe ihr euch hinsetzt und ein Programm macht, jeden Tag 3 Stunden die Bibel zu lesen, dann lest doch bitte jeden Tag 3 Minuten die Bibel. Das ist doch schon richtig was. Das macht dann aber wirklich. Oder meinetwegen, wenn wir es mal eine Woche nicht gemacht haben, dann lest mal eine halbe Stunde. Nicht solche festen und vielleicht verrückten Ideen, wer weiß, wie viel zu machen. Und dann ist man, nachdem man es 14 Tage nicht geschafft hat, so niedergeschlagen, dass man die Finger ganz davon lässt. Stellt euch realistische Ziele. Und 5 Minuten sind besser als gar keine Minuten. Und wenn ich es 5-mal vergessen habe, dann schadet es auch nicht mal, eine Stunde zu investieren oder eine halbe Stunde. Oder 5 Minuten. Wisst ihr, wenn wir trainieren im Nüchternen, im Sportlichen, da fange ich doch auch nicht mit einem Weltmeisterschaftsgewicht an. Sondern dann fange ich mit einer kleinen Hantel an, vielleicht 15 Kilo. Ich muss mich nicht gleich verheben beim ersten Versuch. Und deswegen hat Gott uns berufen, reich zu sein im Glauben und solche Dinge zu lernen von den Vätern des Glaubens und von den Müttern im Glauben. Das müssen nicht die ältesten Leute sein. Das merkt man, dass das Leute sind, deren Leben davon geprägt ist, von der Kraft Gottes. Deswegen, Gott hat uns dazu erwählt, dass wir reich sind im Glauben. Das bedeutet, auch wenn du es noch nicht bist, da wartet noch was auf dich. Nicht etwa, da musst du noch was machen, sondern Gott hat noch was für dich. Bist du noch nicht reich im Glauben? Naja, dann freu dich. Dann hast du das noch nicht ausgeschöpft, was für dich bereit liegt. Da kommt das Beste noch. Und eine letzte Berufung zu, die steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Auserwählt, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat. Ich finde das eine große Erleichterung, dass hier nicht steht, ihr seid auserwählt, damit ihr eure Tugenden verkündigt, wenn ihr denn welche habt. Da wären nämlich nur wahrscheinlich ganz wenige in der Lage, überhaupt was zu verkündigen. Aber wenn wir berufen sind, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, dann kann das jeder. Dann kann das schon ein Kind. Zu sagen, Jesus hat mir geholfen. Oder, ich liebe Jesus. Ja, warum denn? Ist er nicht schon tot? Nee. Da verkündige ich seine Tugenden.
Das sind Tugenden.
Tja, was sind denn Tugenden? Was sind Tugenden?
Gute Charaktereigenschaften.
Gute Charaktereigenschaften, nicht gute Taten. Tugenden sind Charaktereigenschaften. Sanftmütig. Gott, Jesus ist sanftmütig. Der wartet nicht mit der Faust und will uns boshaft irgendwo bestrafen. Viele Leute denken das echt. Leute, habt ihr das mal weiter gesagt? Wenn ihr merkt von Menschen, die verzweifelt sind, wie kann Gott mir das antun? Weint jemand und sagt, meine Mutter ist gestorben und ich hatte vorher schon solches Pech. Dann kann ich sagen, aber liebe Frau, das ist doch nicht Gott. So ist er nicht.
Damit verkündige ich seine Tugend. Und dann kann ich diese Person das erste Mal vielleicht im Leben sagen, dass Gott ja gar nicht der ist, der nur wartet und für alles Unglück in der Welt zuständig ist, sondern der daraus retten will. Und dann merkt der andere, ach so, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das ist also von Gott. Aha. Das heißt, die Tugenden dessen verkündigen. Langmütig, gnädig. Gott ist langsam zum Zorn. Ich denke an so eine Begebenheit. Da kommt eine Frau zu mir, total verzweifelt. Erkennbar ist die Hand Gottes auf ihr. Total verzweifelt. Ihr ganzes Leben ist kaputt gegangen. Sie hat sich scheiden lassen und ist zu einem anderen Mann gegangen und es war noch schlimmer als die erste Ehe. Und sie fürchtet sich, weil sie von Gott gehört hatte, von Kindern. Also jetzt ist die Strafe Gottes, also ihre Kinder sind krank. Sie wird nie wieder glücklich sein. Und dann dachte sie, die Tugend Gottes verkündigen, dass er ein Gott ist, der vergibt. Das wusste sie nicht. Dass Gott eine Sache vergibt. Sie hat schon längst bereut, was er getan hat. Dann darf ich sagen, das ist das, was Gott will. Und während ich da sage, dann mitten in dem Reden begegnet ihr Gott schon. Ein Beispiel von vielen, vielen. Das heißt, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Dazu müssen wir ein bisschen kennen. Dazu brauche ich ein paar kleine Erfahrungen mit ihm. Oder zumindest muss ich was von ihm wissen aus seinem Wort. Ich fand es viele Jahre lang leichter, das Wort weiterzugeben als meine eigenen Erfahrungen. Heute sind die dazugekommen. Ich bemühe mich trotzdem immer zuerst, das Wort weiterzugeben. Meine Erfahrungen sind eben meine Erfahrungen. Die taugen nicht für jeden. Manches Mal ist es eine Hilfe. Aber viel wichtiger ist, dass mein Gegenüber Erfahrungen mit Gott macht. Okay, soweit für diesen Nachmittag. Heute Abend machen wir im Thema weiter.